Ich bin nicht Matthias Obert und ich bin auch nicht Michael Husarek. Ich bin Lukas G. Schlapp und ich bin Volontär hier, also ja, Journalist in Ausbildung beim Verlag Nürnberger Presse. Und ich begrüße euch zum neuen Podcast, der heißt Bratwurst mit Chili. Und es ist irgendwie der Nachfolgepodcast von Jorge Amahl und irgendwie auch nicht. Ich und Michael Husarek, also der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, wir diskutieren jede Woche über ein Aufregerthema. Und ich würde euch bitten, hört euch doch mal die Folge hier an und wenn es euch gefällt, dann kommt rüber zu Bratwurst mit Chili, zu finden, ja, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß!
Ich sitze gerade im Podcaststudio des Verlags Nürnberger Presse und ich warte gerade auf den Chefredakteur Michael Husarek. Schauen wir mal, wann er hier reinkommt. Und dann hoffe ich einfach, dass er hier sich auf den Stuhl setzt, das Headset anzieht und sofort bereit ist für ein Gespräch. Wir sind der neue Podcast, Bratwurst mit Chili, Stammbesetzung, Lukas G. Schlapp, das bin ich, und Michael Husarek. Und wir diskutieren jede Woche über ein Aufregerthema, mal lokal hier in Nürnberg, mal regional, mal sogar bundesweit. Und da soll es ja zu guten Diskussionen kommen und hoffentlich ein bisschen Streit geben. Hallo. Ich habe schon mal alles bereit gemacht. Wir können gleich szenisch einsteigen.
Ja, klar.
Genau. Es freut mich, dass es klappt mit dem Podcast. Das wird eine schöne Zeit.
Das freue ich mich auch drauf.
Genau, ich habe hier eine Kamera installiert.
Ach so, wir sind sozusagen, genau. Wo muss ich hin? Wurscht.
Also wir schauen uns einfach gegenseitig an, aber passt. Da können wir auch ein bisschen für die Reels und sowas was machen.
Genau,
super.
Gut. Dann labern wir
los. Michael, es ist ganz ungewohnt für mich, dich duzen zu dürfen, aber du hast gemeint, in dem Podcast mit dem Sie, das klappt nicht so gut, glaubst du?
Ich glaube, das geht überhaupt nicht. Wir wären die Ersten, die sich im Podcast sitzen und es ist ein bisschen ähnlich. Ich hatte so ein Erlebnis vor kurzem mal auf dem Tennisplatz. Da habe ich gegen jemanden Tennis gespielt, den ich im echten Leben sitze und auch da, glaube ich, haut das nicht hin und beim Podcasten ist es genauso. Deswegen duzen wir uns, Lukas.
Genau, habe ich jetzt als Volontär schon die Ehre, den Chefredakteur duzen zu können. Genau, vielleicht stellen wir uns am Anfang einfach mal vor. Wer bist du denn?
Ich bin der Michael Husarek, der tatsächlich schon 57 Jahre alt ist und Chefredakteur beim Verlag Nürnberger Presse seit 2016 ist. Ich darf hier die journalistischen Formate verantworten, wenn es um die Inhalte geht. Mach den Job super, super gerne. Hab vorher hier im Haus auch ganz viel gemacht, war Lokalredakteur, Lokalchef hier in Nürnberg, war mal Politikredakteur, habe eine Außenredaktion in Neumarkt leiten dürfen, also viel erlebt. Eines habe ich nicht erlebt, das muss man auch immer sagen. Ich war niemand, der jetzt in der Republik herumgetourt ist bei anderen Zeitungshäusern. Das hat einen banalen Grund. Im Laufe meines dann doch schon langen Lebens habe ich insgesamt 6 Kinder in die Welt gesetzt, was mich ein bisschen immobil hat werden lassen. Ich wollte dann nie weg aus dieser Gegend, um in der Nähe der Kinder und der Familie zu sein. Genau, das bin ich. Wer bist du, Lukas?
Ich bin Lukas Schlapp. Ich sage eigentlich immer Lukas G. Schlapp, weil ich probiere, mir noch ein Markenzeichen mit diesem G zu etablieren. Und ich bin Volontär beim Verlag Nürnberger Presse seit 1,5 Jahren. Das Volontariat dauert noch 6 Monate. Und genau, ich habe hier verschiedene Redaktionen jetzt schon besucht, war in Gunzenhausen in der Außenredaktion, ich war hier bei den Onlinern und so weiter. Und genau, jetzt steige ich auch anscheinend ins Podcast-Game mit ein. Wir haben einen neuen Podcast. Der heißt Bratwurst mit Chili.
Schräger Titel.
Schräger Titel auf jeden Fall.
Ich bin die Bratwurst übrigens, weil ich habe eine Chili-Allergie.
Okay.
Insofern musst du für die Schärfe sorgen in dem Podcast.
Gibt es eine Geschichte dazu, wann du es festgestellt hast?
Ehrlich gesagt schleppend. Also lustigerweise im Lauf, weiß ich nicht, der letzten 20 Jahre vielleicht, war es immer so, wenn ich irgendwie scharf gegessen habe, fing ich irgendwie ganz arg das Schwitzen an. Das war so ein erstes Momentum, wo ich mir dachte, oh, irgendwas schiefgelaufen. Und dann gab es mal zu Hause ein Gericht mit ziemlich viel Chili und da hatte ich dann danach tatsächlich so einen allergischen Schock, sehr unangenehm, vor allem für die Menschen im Umfeld, weil die einfach denken, dass man wegkippt, war alles völlig harmlos aus meiner Sicht, aber seither weiß ich eben, dass ich vorsichtig sein muss bei Chili und insofern gebe ich hier die Bratwurst, die mag ich, die schmeckt mir, die vertrage ich, die ist wunderbar.
Dann bin ich die Chili und bringe ein bisschen Spice hoffentlich in diesen Podcast. In unserer ersten Folge heute geht's um Leben und Tod oder Sarah Wagenknecht würde sagen, um Krieg oder Frieden. Wir starten jetzt mit dem Jingle. Der ist gerade in Produktion. Ich habe ihn noch gar nicht gehört. Der wird gerade von unseren Mediengestalterinnen erstellt. Und der läuft jetzt.
Bratwurst mit Chili. Der Streitpodcast des Verlags Nürnberger Presse.
Michael, ich habe dich in Berlin getroffen letzte Woche.
lustigerweise im Hotel früh im Aufzug. Ich war schon, wie sich's gehört, für einen anständigen Chefredakteur mit dem Frühstück fertig. Dann kam ein Volontär namens Lukas G. Schlapp vom Joggen gerade rein und da haben wir uns am Aufzug getroffen mit dem Motel One am Berliner Alexanderplatz.
Genau, ja, ich war draußen, es hat so ein bisschen genieselt. Man konnte, glaube ich, nicht von außen erkennen, ob ich sehr schwitze oder einfach schon nass geworden bin. Und dann habe ich schon ein paar Menschen in Anzug gesehen, die herumgelaufen sind und habe auf den ihrem Badge gesehen, dass da irgendwas mit BDZV steht, Bund Deutscher Zeitungsverleger, und dachte mir, es könnte ja auch sein, dass der Chefredakteur oder irgendjemand aus dem Verlag da ist. Und dann bin ich die über den Weg gelaufen. Ja, wie war es in Berlin?
War ganz spannend. Es war eine Digitalkonferenz, BiBeta heißt die, gibt es seit ein paar Jahren, wo im Grunde alle möglichen Menschen aus einem Verlag sich treffen, von Verlegern über Geschäftsführer bis eben hin dann zu Chefredakteuren oder Werbevermarktungsleitern. Eigentlich geht es da um die Zukunft dessen, was wir beruflich tun. Die Gretchenfrage ist ja die, wie erreichen wir künftig Menschen mit dem Journalismus, den wir anbieten, wenn eines Tages die Zeitung, die gedruckte Zeitung oder das E-Paper nicht mehr so eine hohe Verbreitung haben. Wie erreichen wir Menschen wie dich, Lukas? Junge Leute, die alles tun würden, aber kein Abo für eine gedruckte Zeitung abschließen. Da geht es auf diesen Konferenzen immer drum. Und ein Stein der Weisen, um das Ergebnis vielleicht vorwegzunehmen, hat da keiner zu bieten. Aber eigentlich ist es dann ein bisschen so Quadratur des Kreises. Die Botschaft ist immer, wir müssen alle Kanäle bespielen, beispielsweise als Medienhaus auch wesentlich präsenter auf TikTok sein. Das ist eine Plattform, da sind wir schon, aber da sind wir jetzt nicht so richtig aktiv. Und da wird eben dann sehr lang drüber gesprochen, wie kann man da eine Wirkung erzielen. Im Grunde geht es nur, und insofern machen wir fast alles richtig, hoffe ich zumindest, über Formate wie Podcast oder Video. Das sind die beiden Dinge, Audio und Video, die eben dann Zielgruppen wie dich und deine Freunde uns irgendwie näher bringen könnten. Aber ist das so?
Ich glaube schon. Also ich muss sagen, wenn ich schaue, was ich abseits unserer eigenen Produkte, unserer Print- und Textprodukte konsumiere, ist es schon sehr viel Podcast, sehr viel Video, sehr viel Kurzvideos auf Instagram. Mit TikTok bin ich eigentlich nicht so alt, aber irgendwie habe ich es auch noch nicht richtig geschafft, auf die Plattform rüber zu wechseln.
Es beruhigt mich, aber ich habe für mich jetzt entschieden, ich bin natürlich viel zu alt, ich bin ein TikTok-Dinosaurier. Ich muss da jetzt mal rein, weil da war so ein TikTok-Manager, einer der Großen hier in Deutschland, der das Teilchen mitverantwortet, und der hat dann so erzählt von der Videoentwicklung auf TikTok. Ich kenne das ehrlich gesagt eher von meinen Söhnen, und was die da gucken, sind so relativ kurze Schnipsel, die mich jetzt persönlich nicht so richtig anmachen, weil, klingt jetzt hochtrabender als ich es meine, mir so ein bisschen der Tiefgang fehlt. Trend bei TikTok, fand ich interessant, ist, dass die Videolänge jetzt auch in Formate reingeht bis zu 30 Minuten und die im Grunde sehr tief gehen bei der thematischen Ausleuchtung. Und dann gibt es ja auch viele Medienanbieter, die Tagesschau ist da ein Paradebeispiel, die auf TikTok super präsent sind mit guten Auftritten. Und insofern, wir nutzen den Podcast auch als Arbeitspodcast. Ich bitte dich und die Volos bei uns im Haus, eine vernünftige TikTok-Strategie aufzusetzen. Aber was hast du in Berlin gemacht?
Was habe ich in Berlin gemacht? Ich war mit meiner Kollegin Erika Balzer, waren wir bei unserem Hauptstadtkorrespondenten. Wir haben ja noch den Luxus, dass wir uns eine Person in Berlin leisten, die nur für uns schreibt und nur für uns Bericht erstattet aus Berlin.
Der Harald Baumer.
Harald Baumer, genau. Und den durften wir sozusagen eine Woche begleiten. Nicht nur begleiten, wir durften auch Selbsttermine machen. Und es war eine sehr spannende Woche. Also ich muss sagen, ich und die Erika haben die Woche absichtlich gewählt, weil die hat am Sonntag begonnen. Das war Tag der Europawahl. Und dann sind wir vom Zug quasi direkt zur Wahlparty von Sarah Wagenknecht gefahren, weil uns da einfach am meisten interessiert hat. Erstens, da wussten wir noch gar nicht, wird es ein Erfolg oder ein Misserfolg? Und dann, je nachdem, was für Leute sind da überhaupt bei einer Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht?
Und dann habt ihr Selenskyj erlebt. Das habe ich nämlich mitbekommen, der hat mir beinahe die Zugheimfahrt verhagelt.
Genau, dann Selenskyj am Dienstag, genau, da waren wir bei der Rede im Deutschen Bundestag. Die erste Rede im Deutschen Bundestag in Person seit dem russischen Angriffskrieg, genau. Und haben da auch dann von der Pressetribüne aus den Artikel fertig geschrieben. War auch spannend. Und am Montag auch ein Termin, den ich in Berlin nicht erwartet hätte, ist, dass wir unseren Oberbürgermeister aus Nürnberg, Markus König, getroffen haben.
Das habe ich gelesen, fand ich sehr lustig, dass kaum seid ihr in Berlin, berichtet ihr über Markus König, der dort auch zugange war, ich glaube im Kontext dieser Ukraine-Konferenz.
Genau, es gab eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine und die war am Dienstag und Mittwoch, und am Montag gab es extra für die Partnerstadt Kharkiv, die Partnerstadt von Nürnberg, gab es extra eine eigene Side-Event sozusagen, und da hat Markus König gesprochen, und ich muss auch sagen, da hat er Nürnberg sehr gut repräsentiert, so werden wir das bewerten können.
Sage ich ihm.
Ja. Genau. Wir sind ein richtig guter Podcast. Wir kommen nämlich sehr gut ins Labern und sind schon irgendwie in mehr als Minute fünf und haben noch gar nicht über das Thema gesprochen.
Aber das ist die eigentliche Stärke von guten Podcasts. Ich höre immer aus unserem Haus gerne und regelmäßig den Club-Podcast KADEP und da ist mein Eindruck, die kommen nie zum Thema und labern einfach nur. Insofern sind wir momentan noch sehr gut unterwegs.
Genau, ja, finde ich auch. Ich hatte einen spannenden Termin in Berlin und das soll auch unser Thema sein. Am Mittwoch war ich in der Bundespressekonferenz und da ist es ja so, da kommen zuerst alle Regierungssprecherinnen und Regierungssprecher, also der Regierungssprecher und die ganze Ministeriensprecherinnen und Sprecher und berichten, was es alles gibt. Die Journalisten und Journalistinnen stellen ihre Fragen. Und im Anschluss daran gab es noch einen anderen Termin. Da kam der Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Den Namen müssen wir uns merken, angeblich der neue starke Mann der SPD, der Olaf Scholz vielleicht sogar als was auch immer beerben kann.
Genau, und der hat den neuen Wehrdienst für Deutschland vorgestellt. Können wir ja gleich später drüber sprechen, was das ist, aber vielleicht erstmal die Frage an dich. Als das bei mir relevant geworden wäre mit dem Wehrdienst, da gab es die Wehrpflicht gar nicht mehr. Ich habe dann Freiwilligendienst in Indien gemacht, habe ein FSJ am Stählmuseum in Frankfurt gemacht. Über Bundeswehr habe ich gar nicht nachgedacht. Wie war das denn bei dir damals?
Erstmal Glückwunsch zu deiner Perspektive. Das waren, glaube ich, vernünftigere Sachen, die du getan hast. Bei mir war Wehrpflicht groß angesagt. Also es gab sozusagen kein Entrinnen mit den üblichen Begleiterscheinungen. Irgendwann nach dem 18. wurde man zur Musterung gerufen. Ich war damals hier in Nürnberg am Pürkheimer Gymnasium, habe eben meine Schullaufbahn beendet. Und dann gab es in meinem Jahrgang so, weiß ich nicht, 80% der Jungs, die zur Bundeswehr sind, vielleicht 20, die verweigert haben. Ich habe null nachgedacht und habe mich da mustern lassen und dachte mir, gehst mal zum Bund, geht schneller. Da waren nur 15 Monate, die Zivi gemacht haben, haben ein bisschen länger gebraucht. Dann saß ich kurze Zeit später in so einem sogenannten Abiturjahrgang in Hemau zur Grundausbildung, was schon mal ganz, ganz furchtbar war. Kurzum, mir hat es da nicht so richtig gefallen. Ich hatte auch so meine liebe Not mit den Hierarchien. Ich habe dann tatsächlich, was sehr crazy ist und auch nicht zur Nachahmung empfohlen, am Ende noch verweigert. Aber also es hat mich nicht unbedingt in meinem Setting bei der Bundeswehr, wie soll man sagen, beliebter gemacht. War eine schwierige Zeit, ehrlich gesagt. Und damals, das kann man ja schon aus dem, was ich sage, raushören, war ich nicht so richtig überzeugt von der Bundeswehr. Wir haben da viel Kalten Krieg gespielt und mussten uns auf vermeintliche Atomangriffe vorbereiten mit, das werde ich nie vergessen, einer Regenjacke, die hieß Poncho. Die hat man in so einem ABC-Schutztäschchen, ABC für atomar, biologisch-chemische Waffen, mit sich herumgetragen. Und dann wurde uns tatsächlich von Unteroffizieren immer gesagt, mit dem Poncho überm Leib passiert uns nichts, wenn die Atombombe nebendran aufschlägt. Und das habe ich halt nicht geglaubt als junger, frisch gebackener Abiturient, und habe da, glaube ich, zu vehement widersprochen. Also kurzum, war eine schwierige Zeit. Damals war ich kein Freund der Bundeswehr. Heute, um die Kurve in die Aktualität zu kratzen, sehe ich das in der Tat wieder anders und glaube, ohne so eine eigene Armee und vielleicht sogar, das sind wir dann tatsächlich bei unserem Thema, ohne sowas Ähnliches wie eine Wehrpflicht, wie man immer das Kind nennt, könnte es künftig angesichts der Kriege, die näher rücken, schwierig werden.
Ja, damit mit dem Gedanken ist Pistorius auch in die Pressekonferenz gestartet, hat gesagt, 2029 hat Russland wieder genug Waffen, hat sich genug sortiert, um auch einen Angriff auf einen NATO-Staat durchführen zu können, also vor allem gedacht ans Baltikum. Und dann müsste Deutschland ja den baltischen Staaten beispielsweise zur Seite stehen können und dafür braucht es Personal und davon hat Deutschland nicht genug. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, die er genannt hat. Er hat gesagt, dass wir bis 2031 in der Reserve 260.000 Menschen bräuchten. Mhm. Und momentan besteht unsere Reserve aus 60.000, also 200.000 Menschen mehr bis 2031. Und bisher möchte aber Pistorius das ja über den freiwilligen Wehrdienst schaffen.
Genau, er will, dass die 18-Jährigen, es ist, finde ich, auch ein bisschen schräg, da müssen wir auch drüber diskutieren, die 18-jährigen Jungs werden, glaube ich, angeschrieben. Sollen sich dann äußern und bei jungen Frauen ist es, also ist es freiwillig, man kann sich dann sozusagen bekennen, du warst bei der Pressekonferenz, musst mich korrigieren, ob man zu einer Musterung möchte, wurde dann gemustert und danach wurde entschieden, ob man tauglich ist für den, für diesen Wehrdienst, der dann nicht Wehrpflicht heißt, glaube ich. Und bei Frauen ist es anders, die dürfen auch, aber werden nicht angeschrieben, ist das so richtig?
Das ist richtig, also jedes Jahr wären 400.000 Männer in Deutschland 18 Jahre alt. Und alle, die 18 Jahre alt werden, sollen angeschrieben werden, also Frauen und Männer. Die Frauen dürfen diesen Online-Muslimsbogen ausfüllen, die Männer müssen. Und dann sagt man da, was sind Qualifikationen für einen? Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Sachen, die einen Wehrdienst verhindern würden? Und wie ist auch die Motivation? Und da ist Pistorius sich auch noch nicht sicher, wie dann genau diese Skala aussieht. Er hat dann zum Beispiel gesagt, von 1 bis 10 wird dann eine Skala erstellt und alle, die eine gewisse Motivation haben und eine gewisse Fähigkeit, die werden dann zur Musterung eingeladen. Und zu dieser Musterung muss man dann auch kommen, wenn man gezeigt hat, dass man ein gewisses Interesse an der Bundeswehr hat. Was für mich und meine Kollegen dann irgendwie schwierig war, er hat dann gesagt, ja, wenn auf der Skala man 4 erreicht hat, 4 von 10, dann wird man eingeladen. Und dann waren wir so, hä, 4 von 10? Also dann.
Aber das heißt doch im Umkehrschluss, wenn ich mich einigermaßen klug anstelle beim Ausfüllen des Fragebogens, kann ich ja immer eine so schlechte Bewertung erhalten, dass ich nie eingeladen werde. Das ist schon so.
Ich denke es, wir wissen ja noch nicht, wie dieser Fragebogen aussieht, aber natürlich, wenn ich zeige, dass ich überhaupt gar kein Interesse habe, dann werde ich auch nicht zu dieser Musterung eingeladen. Genau, er hofft ja, dass sich da genug Freiwillige melden, weil er einfach diese Lücke auffüllen muss.
Ja.
Und dann kann dieser freiwillige Wehrdienst kann dann 6 Monate bis 22 Monate, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, ich schaue nochmal in meinen Notizen, 6 bis 23 Monate kann der dann dauern. Mhm. Da kann man sich dann selbst entscheiden, wie lang der sein soll.
Okay, ich meine grundsätzlich finde die Idee nicht doof, ehrlich gesagt. Ich glaube, an dem Prozedere muss man noch ein bisschen arbeiten, dass man das wirklich schlüssig auf die Straße bringt. Wie wäre es für dich? Du bist jetzt nicht mehr 18, aber auch nicht so weit weg, als dass du es dir nicht mehr vorstellen könntest. Wie hättest du dich verhalten?
Ich bin jetzt 28, also ich hoffe, dass ich da keinen Brief mehr irgendwie bekomme. Denn das ist auch die Frage, was macht man mit den Leuten, die irgendwie nach Aussetzung der Wehrpflicht, also nach 2011, glaube ich, 18 geworden sind? Und also schreibt man die auch noch an? Schreibt man denen, sie können sich freiwillig melden? Weil da gibt es ja bestimmt auch eine Gruppe, die vielleicht Interesse hätte. Ich bin mir unsicher. Also in meine bisherige Lebensplanung passt es natürlich jetzt gar nicht rein, noch zum Bund zu gehen. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, es sind ja doch irgendwelche, es sind ja große Werte, die Bundeswehr verteidigt. Also es ist das westliche Verständnis von Freiheit, es ist unsere Demokratie und davon sprechen wir immer groß und auch im Journalismus sagen wir, dass das unsere hehren Ziele und Prinzipien sind. Und dann ist die Frage, warum fühle ich mich dann irgendwie flau im Magen, wenn es darum geht, das beim Bund zu tun?
Ja, die Frage, glaube ich, die kann ich so ein bisschen beantworten, weil es ja was anderes ist, abstrakt über ein Thema zu schreiben, sich Gedanken zu machen, als dann persönlich betroffen zu sein. Ich kenne zufälligerweise einen Reserveoffizier ganz gut. Wir haben uns über die Jahre hinweg angefreundet. Damals war der noch gar kein Reserveoffizier. Der hat dann irgendwann diese Laufbahn eingeschlagen und hat sich sozusagen wieder aktivieren lassen bei der Bundeswehr und ist jetzt ziemlich hohes Viech. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht werden als Offizier der Reserve. Der ist Oberst der Reserve. Und wenn ich mich mit dem unterhalte, dann wird schon sehr deutlich, dass er an alles dachte beim Beginn seiner sozusagen militärischen Reservekarriere, als daran tatsächlich mal eingesetzt werden zu können. Das hat sich ja in den letzten Jahren einfach verändert. Jetzt sind ja Auslandseinsätze der Bundeswehr, was ohnehin beinahe schon alltäglich ist. Und mit Blick auf die Bedrohungslage, auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem, was dann vielleicht, du hast es vorhin erwähnt, sehr zu Recht, den baltischen Staaten droht und vielleicht auch Polen oder anderen osteuropäischen Ländern, vielleicht auch Deutschland, muss man sich ja darauf einstellen, dass man tatsächlich zum Dienst an der Waffe richtig eingesetzt wird und zwar nicht nur bei Übungen, wie es momentan eben der Fall ist. Also ich glaube, das ist der große Unterschied und da ist es schon sehr spannend, wie man sich persönlich entscheidet. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen.
Ich habe mir dann auch gefragt in dieser Pressekonferenz, er hat ja gesagt, der geringste Freiwilligendienst sind da, also Wehrdienst sind dann 6 Monate, maximal 23. Da habe ich mich gefragt, wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch den längsten wählen, weil da habe ich dann die größten Fähigkeiten, da bin ich sehr wichtig. Dann kann ich vielleicht einen Panzer fahren, dann bin ich vielleicht irgendwo und plane strategisch irgendwas. Ich glaube, vor allem die, wo nur 6 Monate da sind, das sind ja dann die Jobs, wo man vielleicht in größere Gefahr auch nochmal ist, habe ich mir dann gedacht, wenn man
was. Das ist eine gute Frage. Ja, ehrlich gesagt, da mangelt es mir an militärischer Expertise. Also ich war ja immer Also ich kann auf meine bescheidene und ja erfolglose, wie gerade schon beschrieben, Bundeswehrkarriere zurückblicken. Ich wurde zum Gradmelder ausgebildet. Gibt es wahrscheinlich schon längst nicht mehr. Das ist ein Typ, der auf dem Motorrad rumfährt und irgendwie an vorderster Front, wie ich dann mit Schrecken feststellen musste, irgendwas erkunden soll. Keine Ahnung. Irgendwelche Dinge geografisch sich genauer anschauen muss, kann heute alles die gar nicht mal so künstliche Intelligenz oder irgendwelche Drohnen erledigen. Ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht mehr, den Job. Aber ich behaupte, es kommt weniger auf die Ausbildung an, auf die Länge der Ausbildung, ob der Job, den du später hast, einer ist, der brandgefährlich ist. Diese Gradmörder jetzt zum Beispiel, die wären, glaube ich, wirklich gefährlich oder gefährdet im sogenannten V-Fall, dem Verteidigungsfall gewesen. Und andere, die in irgendwelchen Stabsbüros sitzen, weit hinten nicht. Ne? Ob da die Länge entscheidet, null Ahnung. Aber das sind alles so Fragen, die werden wir in den nächsten Jahren diskutieren. Es ist momentan ja noch in der politischen Debatte, aber ich glaube, es könnte so kommen, weil es ja eine Mehrheit gibt für die Pistorius-Vorschläge, würde ich jetzt mal unterstellen. Und wir haben ja gerade ein Revival an militärischer Akzeptanz, würde ich mal sagen. Es gibt bald den Veteranentag. Das wäre auch da hättest du mich vor 30 Jahren auf der Schulbank zu großen Protestkundgebungen gebracht, wenn irgendwer die Idee gehabt hätte, den Veteranentag einzuführen. Es ist ja heute, finde ich, sehr entspannt. Also wie nimmst du das wahr als jemand, der die junge Generation vertritt? Also ich hatte so eine gesunde, ich will es nicht sagen Abneigung, aber eine gesunde Skepsis gegen alles, was mit Bundeswehr und Militaria im weitesten Sinne in Verbindung zu bringen war. Und ich glaube, ich war damals ein typischer Vertreter meiner Generation.
Ich glaube, mir haben einfach grundsätzlich die Berührungspunkte eine lange Zeit gefehlt. Also ich hatte niemanden in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis, der wirklich Berufssoldat war. Ich hatte wenige Leute, die halt ihren Wehrdienst dann wirklich gemacht haben. Die meisten, die ich kenne, die haben dann halt einen alternativen Zivildienst gemacht. Und die erste Erfahrung, die ich hatte, da war ich noch im Studium in Frankfurt am Main, da haben wir eine Exkursion gemacht nach Strausberg, da sitzt die Bundeswehr, also in der Nähe von Berlin. Und da waren wir eine Woche lang mit Bundeswehrsoldaten unterwegs und die haben so ein bisschen gezeigt, wie arbeiten sie, wie sieht Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr aus. Und da habe ich dann erstmal festgestellt, okay, was macht die Bundeswehr eigentlich alles, was auch mit meinem Studium der Politikwissenschaften einiges zu tun hat. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich festgestellt habe, wie viele Soldaten es eigentlich gibt in Deutschland. Anscheinend nicht genug, aber trotzdem viele. Und was die alles bedenken müssen. Also da ist viel internationales Know-how gefragt, wenn es um die Auslandseinsätze geht. Dann auch der Katastrophenschutz in Deutschland, der auch immer mit von der Bundeswehr unterstützt wird. Und jetzt in den letzten Jahren, es hat ja dann angefangen erstmal, dass es diese Pop-Up-Center von der Bundeswehr gab, dass man da mal dran vorbeigelaufen ist und sich gefragt hat,
Das ist der Nachfolger. Bei uns gab es damals vor 30 Jahren ungefähr, oder vielleicht vor 40 Jahren sogar, die sogenannten Jugendoffiziere, die gibt es heute auch noch. Aber die hatten seinerzeit keinen leichten Stand in Schulklassen, weil die ja nur von so Typen, wie ich einer war, gelöchert wurden, was die Bundeswehr überhaupt soll. Ich glaube, mittlerweile ist, du hast es gerade genannt, die Bundeswehr ja auch wesentlich klüger geworden in ihrer Außendarstellung, diese Pop-Up-Stores, überhaupt der Umgang, wie positioniert man sich als eine Armee in Deutschland, welche Werte vertritt man? Da habe ich schon den Eindruck, die Akzeptanz ist deutlich gestiegen innerhalb auch der jungen Zielgruppe.
Nee, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sieht man natürlich auch durch diese Veränderung, dass man in Bundeswehr Uniform, dass man da kostenlos in Zügen fahren darf. Da kommt man auch, also da bin ich auch erst letztens von irgendwie Berlin nach Nürnberg im Zug mit jemandem ins Gespräch gekommen, der bei der Bundeswehr arbeitet und der gesagt hat, ja, die Wertschätzung, die man jetzt erfährt, die ist viel, viel größer seit dem russischen Angriffskrieg, weil einfach ja ganz anderes Verständnis dafür da ist, was die Bundeswehr im Ernstfall tun müsste.
Ist auch spannend, weil wenn du das jetzt sagst, dann kommt mir das auch vor die Augen. Tatsächlich sieht man ja wieder nach meinem Eindruck wesentlich mehr Menschen, die ganz selbstverständlich, so soll es ja auch sein, die Uniform in ihrem Alltag, sei es auf der Anreise zu einem Bundeswehrstandort oder auf der Abreise oder wann auch immer, tragen. An Bahnhöfen ist das ganz oft zu beobachten. Und also das kann ich dir versichern, als ich bei der Bundeswehr war, never ever hätte irgendjemand diese Uniform außerhalb des Kasernentors auch nur ansatzweise angelegt. Also es war ein großer Konsens, dass es zwei Welten waren. Also die Parallelwelt Bundeswehr in der Kaserne und das, was draußen im normalen Leben sich abgespielt hat. Also hat sich, finde ich, zum Positiven verändert, weil völlig egal, wie man zur Bundeswehr steht, diesen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens, der Realität. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man die Soldaten im Alltag sieht. Also das finde ich ganz positiv, die Entwicklung.
Ja. Glaubst du, dieser neue Wehrdienst ist einfach der erste Schritt zu einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht?
Glaube ich offen gesagt nicht, weil ich das politisch nicht für mehrheitsfähig erachten würde, die Wiedereinführung einer Wehrpflicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein erster Schritt ist zu so einem allgemeinen gesellschaftlichen Dienst. Da gibt es ja schon seit langem Debatten, ob man den Menschen, die am Ende ihrer Schullaufbahn sind und vielleicht vor einer Ausbildung stehen oder vor einem Studium, nochmal es abverlangt, ein Jahr sich für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwesen zu engagieren. Das würde ich persönlich offen gesagt sehr begrüßen, aus vielerlei Gründen. Einer ist, dass das einen schon prägt und auch in seinem Verständnis für diesen Staat vielleicht ein bisschen erdet und weniger anfällig macht für populistische Strömungen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht drei Säulen hat. Man hat eine Bundeswehr als eine Option, man hat das, was früher dieser klassische Zivildienst abgedeckt hat, und man hat von den Komponenten, die es ja ohnehin jetzt gibt, freiwilliges, ökologisches Jahr, whatever, auch noch eine Option, das einzusteuern. Das wäre denkbar, wäre, glaube ich, auch konsensfähig. Eine reine Wiedereinführung, Wehrpflicht mit allem Drum und Dran, würde ich für ausgeschlossen halten.
Würdest du dieses Jahr begrüßen, dieses Jahr für Deutschland, in welcher Form dann auch immer?
Das würde ich wirklich sehr begrüßen, weil ich schon glaube, dass da ein bisschen was die letzten Jahre sich ausgeschlichen hat. Ich glaube nicht, dass das Bewusstsein, wie wichtig und wertvoll das ist, was wir jetzt als Staat haben, als Grundgesetz beispielsweise, dass das bei allen verankert ist. Und wenn man das in dem Jahr nochmal festigen könnte, wäre das sehr, sehr wertvoll. Wir diskutieren ja gerade in Bayern beispielsweise über die Verfassungsviertelstunde an Schulen. Das ist aus meiner Sicht klassische Symbolpolitik. Also ist nicht falsch, aber bringt natürlich auch am Ende des Tages nichts oder sehr wenig. Wenn man so ein Jahr macht und da nochmal klar macht, wer wir sind die Gesellschaft, die diesen Staat trägt, wir sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das kann man ja in den verschiedenen Facetten sehr deutlich machen. Gleich, ob ich bei der Bundeswehr bin, gleich, ob ich in einem Krankenhaus eine Art Zivildienst mache oder gleich, ob ich beim Naturschutzprojekt, wo auch immer, mithelfe. Da kann man diese Aspekte deutlicher machen. Deswegen würde ich es sehr begrüßen.
Ich verstehe den Gedanken und ich sehe auch, also grundsätzlich, ich habe freiwilliges Jahr in Indien und dann noch ein freiwilliges soziales Jahr in Frankfurt gemacht. Also
Du wärst ja jetzt so ein Prototyp, du hast es ja ohnehin gemacht.
Ich habe es ohnehin gemacht, aber dann frage ich mich gleichzeitig, warum wären da die jungen Menschen, die gerade 18 werden, warum werden die in Verantwortung gezogen, sich damit zu beschäftigen, ja, was ist unser Staat, was braucht die Gesellschaft? Und jeder, der 30, 40, 50, 60 ist, der muss das nicht mehr machen.
Saugute Frage. Tatsächlich ist die Antwort, die ich dir geben kann, wahrscheinlich unbefriedigend. Das Einzige, was ich dazu sinnvoll beisteuern kann, ist, dass es in der Lebensphase leichter realisierbar ist. Also, und vielleicht sogar der Orientierung dient. Also ich kann es wieder an mir festmachen. Ich wusste nach dem Abitur alles, aber gewiss nicht, was ich studieren soll, kann, will oder ob ich gar eine Ausbildung mache. Und eigentlich war ich erst mit 20 oder 21 erwachsen, nüchtern betrachtet. Und wenn man dazwischen mich sinnvoll irgendwo hingetan hätte, Anführungszeichen, wäre das, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Meine Persönlichkeitsentwicklung auch. Ich habe halt ein paar Bier mehr getrunken auf dem Weg, den ich gewählt habe, und dann irgendwann auch gewusst, was ich machen will. Bei jemand, der 30, 40 oder noch älter ist, ist es halt oft so, wäre kein Ausschlusskriterium, aber es ist oft ein Grund, der genannt wird, der ist zum Beispiel in einer familiär schwierigen Phase. Schwierig heißt, hat zum Beispiel die ersten oder ein oder zwei Kinder in die Welt gesetzt. Da hätte ich, wenn zu mir einer gesagt hätte, du gehst jetzt mal ein Jahr weg, fände ich super crazy. Also da ist ja der Standard heute, Gott sei Dank, die gemeinsame Erziehungszeit, die Vater und Mutter sich nehmen. Und das wäre dann ja alles schwer möglich. Ne? Wenn einer von den beiden ein Jahr verräumt ist bei irgendeinem Staatsdienst, dann ist der andere, die Partnerin, der Partner, der Leidtragende bei der Kindererziehung. Das Argument der beruflichen Entwicklung, das würde ich jetzt eher untergeordnet sehen, weil ich glaube, jeder Job der Welt verträgt, wenn man sich mal ein Jahr rausnimmt. Aber ich glaube, eher dieses Familienthema ist es. Und dann, um es abzuschließen, wäre es ja schon eine Frage der Gerechtigkeit. Da könnten wir ja sagen, die, die keine Kinder kriegen, machen diesen Dienst. Aber das finde ich super schwierig. Ne? Also erstens kann jeder für sich entscheiden, ob er ein Kind haben will oder nicht. Das finde ich jetzt per se mal kein Qualitätskriterium. Und da kommt man in Teufelsküche. Das ist, glaube ich, auch vor keinem Verfassungsgericht der Welt haltbar. Ja. Also deswegen glaube ich, geht's nur in dieser frühen Lebensphase.
Weißt du noch, was du verdient hast damals bei deinem, also entweder beim Bund oder dann später beim Zivildienst?
Also bei der Bundeswehr war es so, dass ich mit irgendwas, damals noch Mark, 400 so und so Mark raus bin. Das klingt jetzt heute wenig, wenn man das jetzt selbst auf Euro umrechnen würde. Die Argumentation war die, und die war nicht falsch, wenn man es denn genutzt hätte, ich tat es nicht. Ich hatte dort ja freie Kost und Logis, also positiv formuliert, hätte ich ja die ganze Zeit in meiner wunderbaren Stube in der wunderschönen Kaserne verbringen können. Ich hätte keine einzige Übernachtung außerhalb gebraucht. Kein Menschen, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ich war froh, wenn ich den Laden verlassen durfte. Und es gab ja eine Vollversorgung, also tatsächlich Vollpension, würde man das heute nennen. Habe ich leider auch nicht genutzt, weil es ein ganz furchtbares Essen war. Ich habe, glaube ich, 7-8 Kilo zugenommen bei der Bundeswehr, was eine Mischung aus ungesunder Kost und noch ungesünderem Alkoholkonsum war. Aber das war die Argumentation. Also eigentlich war das eine Art Taschengeld, die 400 Mark. Also damit wären wir schon zur Rande gekommen. Würde ich heute, wenn das der Hintergrund deiner Frage ist, als nicht mehr zeitgemäß erachten. Man müsste schon entlohnen. Was würdest du wollen für so einen Monat?
Davor frage ich noch die Frage, was denkst du, verdient man aktuell, wenn man kann ja jetzt schon eigentlich sozusagen eine Art Wehrdienst bei der Bundeswehr machen. Was denkst du, verdient man da derzeit?
Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, 1200 Euro.
Das sind um die 2000 Euro.
Wow. Ja. Okay, das ist viel.
Das ist wirklich viel Geld, finde ich, ja.
Okay.
Und ich finde, dieses Freiwillige Jahr, falls es jemals eingeführt werden sollte, egal ob man dann zum Bund geht oder ob man das woanders macht. Also was es auf jeden Fall braucht, ist, finde ich, dass jeder junge Mensch sich mit dem Gehalt, das er da bekommt, von zu Hause ausziehen kann, in eine WG ziehen kann, okay, vielleicht in eine andere Stadt ziehen kann, dass da einfach dann eine Gerechtigkeit da ist. Weil wenn alle, wo das Elternhaus es nicht hergibt, dann bei ihren Eltern, also finanziell nicht hergibt, dann bei ihren Eltern bleiben müssen, und alle anderen bekommen von ihren Eltern noch Taschengeld dazu und ziehen alle nach Berlin und haben da crazy spannendes Jahr, dann wäre das nicht mein dann trägt dieses freiwillige soziale Jahr dann auch noch zu mehr Ungerechtigkeit bei. Das wäre für mich eigentlich ein richtiges No-Go.
Na, was anderes, was mich ja, also du bist ja ziemlich positiv für so eine Option jetzt eingestellt. Auch Bundeswehr offenbar ja kein grundsätzlich unüberwindbares ideologisches Thema für dich. Jetzt sitzt du mir gegenüber in, ich sage jetzt mal, cooleren Klamotten, die sich von der Uniform unterscheiden und mit einer Frisur, die nicht so ganz in die Konformität des Bundeswehr-Daseins passt. Wäre für dich null Problem? Du würdest ja dein Äußeres, also du verwirklichst dich ja in irgendeiner Form über die Klamotten, die es dir ansiehst und so wie du halt bist und rumläufst. Das wäre ja dann, ist ja, sag mal, geregelt bei der Bundeswehr.
Ja, schwierig, wenn ich drüber nachdenke. Ja, also jetzt, also ich denke, mit 20 wäre es eine andere Sache gewesen. Da kann man auch nochmal, da wandelt man sich öfter und, aber jetzt mit 28 nochmal die Haare kurz schneiden und Nagellack verbieten und so weiter.
Das, ja, genau, also das war, ich weiß es noch gut, ich habe damals, also als schieres Symbol des Protests, darf man alles nicht laut sagen, wahrscheinlich würde ich heute noch degradiert werden, mir unmittelbar, bevor ich dann zur Bundeswehr ging, mal zur Sicherheit Ohrringe stechen lassen, weil ich mir dachte, du musst zumindest irgendwie provozieren, dann habe ich alles verboten und muss man mit irgendwelchen Pflastern dann überdecken, aber das sind ja genau solche Sachen. Heute ist es dann eben der lackierte Fingernägel, der ja total normal ist bei euch in der Generation. Und das würde, also wahrscheinlich gibt es da irgendeine Regel, dass man das so unterlassen hat, würde ich jetzt mal unterstellen.
Ne? Ja, ist die Frage, ob wie in Anführungszeichen modern muss eine Bundeswehr werden, was muss sie alles akzeptieren bei sich und wie muss sie sich wandeln, dass sie halt für junge Menschen noch attraktiver wird und was geht dann einfach in dem Militär vielleicht, so wie ein Militär sich selbst versteht, nicht mehr.
In dem Fall wäre das, wenn wir müssen ja langsam zum Ende, glaube ich, auch kommen von unserem Podcast. Lukas G. Schlapp würde dann ja für Lukas General Schlapp stehen können, wenn du die Karriere
machst. Genau, das habe ich noch gar nicht dran gedacht, das würde sehr gut passen. Ich habe vielleicht noch das Streitthema gefunden, du hast es schon kurz angesprochen, Frauen und Wehrpflicht. Falls es zu einer Wehrpflicht kommt und das Grundgesetz dann nochmal angefasst wird, bist du dafür, dass Frauen dann auch verpflichtet sein müssten, zum Bund zu gehen oder ein soziales Jahr zu machen?
Auch das ist eine Frage, über die man, glaube ich, länger nachdenken müsste, aber grundsätzlich bin ich dafür, weil wir in einer sehr egalitären Gesellschaft leben, Gott sei Dank, in der Gleichberechtigung mehr als eine Floskel ist und insofern ja. Dann kommt das Komma und das große Aber. Mir ist schon sehr bewusst, dass dann reflexartig das Argument kommt. Und wie ist es dann mit den Frauen, wenn sie schwanger werden? Das ist ja einfach so, dass das schlicht nur eine Frau werden kann und der Mann nicht. Ist das dann nicht ungerecht? Schwierige Debatte. Ich glaube, wir sind inzwischen so weit in der Gleichberechtigung, dass ich es für besser erachten würde, dass eine Frau genau dasselbe Recht, aber auch dieselbe Pflicht hat bei diesem freiwilligen Jahr. Und ob die Bundeswehr da was anderes ist, wäre mir dann egal.
War am Anfang auch mein Gedanke. Ich dachte, ja, also wenn dann, dann muss das jeder machen. Also ist ja ein Unding, dass nur die Männer das machen müssen. Und da habe ich auch mit meinem Vater, hatte ich gestern drüber gesprochen, über das Thema. Hat auch gesagt, also überall wird Gleichberechtigung groß geschrieben und da jetzt nicht oder was. Und dann habe ich aber einen Artikel gelesen, einen Kommentar von Kristin Haug vom Spiegel. Mhm. Und die hat geschrieben, dass sie es lustig findet, dass der Wehrdienst auf einmal der Ort ist, wo die Gleichberechtigung von allen Menschen auf einmal erkämpft werden soll und überall anders ist es egal.
Naja, gut, wobei das, da bin ich nicht ganz so pessimistisch wie die Spiegelkollegin. Es ist ja schon so, dass auch da auf die lange Linie gesehen, wenn ich mir anschaue, was Gleichberechtigung vor 30 Jahren war, da war es eine Floskel, die im Raum stand. Das Wort gab es schon, muss man fairerweise sagen, aber es wurde nicht ansatzweise gelebt. Wenn ich mir anschaue, wie es vor 20 und vor 10 Jahren waren und wie es heute ist, ist mein Eindruck, dass wir da auf dem Weg sind. Und zwar ziemlich gut unterwegs, ehrlich gesagt. Beileibe nicht am Ende der Wegstrecke, da gibt es noch viel zu tun. Aber das hat sich schon aus meiner Sicht verändert. Deswegen finde ich gerade bei solchen Dingen, wenn man heute was Neues, einen neuen Pflock einrammt, dann kann das für mich nur funktionieren, wenn er von vornherein diesen Gleichberechtigungsgedanken in alle Richtungen gedacht mit inkludiert.
Mhm. Ja, die Kollegin vom Spiegel hat dann schön geendet, hat gesagt, wenn es eine Pflicht Wehrdienst für Frauen geben soll, dann soll es eine Pflicht Elternzeit auch für Männer geben.
Tatsächlich recht. Da, also das finde ich dann, also das stelle ich ja, das kann ich jetzt nur aus meiner beruflichen Warte sagen, ich nehme schon eine große Diskrepanz bei den Elternzeiten, wenn das die richtige Formulierung zwischen Männern und Frauen war. Bei den Frauen ist es grob und wir sind ja wirklich, finde ich, in so einer Redaktion ein sehr eigentlich progressiver Haufen. Bei den Frauen rund im Schnitt ein Jahr, bei den Männern rund im Schnitt, das ist jetzt mit Abweichungen alles, vielleicht so 3 Monate. Ne? Das ist die Realität hier bei uns und das ist vollkommen richtig, der Einwurf. Eigentlich müsste es gleichberechtigt sein. Also auch da von den Zeiten her, finde ich auch.
Okay, ich finde, dann haben wir das Thema Wehrdienst und Wehrpflicht eigentlich ganz gut abgehandelt. Wir haben jetzt nicht richtig gestritten dieses Mal.
Wir waren mehr so auf der Bratwurstlinie.
Ja, aber ich hoffe, wir finden dann auch wieder Themen, wo es mehr zur Sache geht. Apropos Themen, ich würde eigentlich auch einfach unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, dass sie uns einfach schreiben, wenn die unbedingt Themen haben. Es können lokale Themen sein, es können regionale Themen sein, können aber auch bundesweite Themen sein, die für Sie interessant sind. Ich würde sagen, du bekommst wahrscheinlich sehr viele Mails, ich bekomme weniger.
Dann schreibt dann Lukas.
Schreibt dann Lukas, genau. lukas.schlapp@vnp.de. Lukas mit K und Schlapp wie fit. Und dann @vnp für verlag-nürnberger-presse.de. Und ja, dann freuen wir uns auf alle Mails, die uns erreichen und auf Themenvorschläge. Und ich habe noch eine Ankündigung. Man kann uns bald schon live erleben.
Es wird ganz furchtbar.
Warum?
Für uns, für die ZuhörerInnen vielleicht lustig. Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nie einen Live-Podcast gemacht.
Genau. Am 3. Juli treten wir auf. Das ist ein Mittwoch. Und da um 19 Uhr im Museum für Kommunikation. Und das ist im Rahmen vom Digitalfestival Nürnberg. Anmelden kann man sich auf der Seite des Digitalfestivals. Da einfach registrieren und dann die Veranstaltung digital oder doof suchen. Und dann kann man sich dafür anmelden.
Und da spätestens gibt es auch die Auflösung, wofür das G im Namen Lukas G. Schlapp steht, weil nämlich in dem Saal hat er sich schon mal geoutet, wofür dieses G nach seiner Meinung stehen könnte. Und es war sehr lustig, spannend und unterhaltsam. Und vielleicht können wir das da wiederholen.
Genau. Dann machen wir noch den Teaser. Um was geht's nächste Woche? Kannst du dich an meine Nachricht erinnern, über was wir nächste Woche sprechen wollen?
Natürlich nicht, weil ich viel zu viele Nachrichten kriege.
Es geht um das Norrisringrennen.
Oh ja. Auch das ist schön. Da fürchte ich ja auch, dass wir bratwurstmäßig unterwegs sind. Mal abwarten.
Genau. Nee, dann freue ich mich auf nächste Woche mit dir.
Und wer Thesen hat, provokanter Art zum Norrisring, ganz gleich in welche Richtung, bitte schreibt Lukas Schlapp, dann können wir das hier mit einbringen in den Podcast.
Genau, perfekt, super. Hast du das Wochenende noch irgendwas Spannendes vor, irgendeinen Veranstaltungstipp?
Am nächsten Wochenende? Tatsächlich, was habe ich da vor? Mann, auch das hast du mir gesagt, ich soll mich darauf vorbereiten. Ich habe es natürlich auch versemmelt. Mach irgendwas. ich glaube aber, ob das spannend ist, ich sag's trotzdem, ich gehe ins Staatstheater und guck mal da auf das, ich sag's ungern, weil das natürlich wieder mich als steinalten Mann verrät, schau mal eine Oper
okay.
an.
Okay, ja.
Was magst du?
Am Samstag bin ich auf einem Geburtstag. Wenn ich da jetzt verrate, wo und wann das stattfindet, dann wird die wahrscheinlich mit Hörerinnen und Hörern geflutet werden. Okay. Deshalb sage ich, es ist auf jeden Fall im Fränkischen Seenland.
Ja, cool.
Ja, genau. Und genau, am Sonntag bin ich noch am Überlegen. In Rot findet ein Triathlon statt, olympische Distanz. Ja. Da tritt eine Kollegin auch an.
Okay.
Vielleicht fahre ich damit an.
Das ist cool, also das kann ich atmosphärisch nur empfehlen. Das ist aber nicht der Ironman, das ist der kurze,
genau,
die olympische
genau,
Distanz.
Genau. Genau. Okay.
Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bleibt uns gewogen, hört uns zu und bis dahin. Gute Zeit.
Ciao, ciao.
Ciao.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.
Das war die erste Folge von Bratwurst mit Chili. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast doch bitte. Sucht ihn einfach über Bratwurst mit Chili auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Freue mich, wenn ihr da dabei seid.